Neu gelesen. Von und mit Timo Ben Schöfer. Paul Heyse, Barbarossa, 1869. Nur einen Tag hatte ich droben in den Bergen bleiben wollen, und aus dem einen Tag wurden zwei Wochen, die mir in dem hochgelegenen, verfallenen Nest auf der Grenze des Albaner- und Sabinergebirgs, den Namen darf ich nicht nennen, rascher vergingen als oft im bunten Getümmel großer Städte. Was ich eigentlich den lieben langen Tag anfing, wüsste ich kaum zu sagen. In Rom hatte mich ein Heißhunger nach Einsamkeit überfallen, den konnte ich hier stillen, nach Herzenslust. Es war im ersten Frühling, das Laub der Kastanien glänzte in der üppigsten Frische, die Schluchten waren voll Vogelgesang und Quellenrauschen, und da erst kürzlich eine große Räuberbande, die diese Wildnis unsicher gemacht, zum Teil aufgehoben, zum Teil in die Abruzzen gejagt worden war, konnte ein einsamer Wanderer die verlorensten Klippenwege sorgenfrei erklettern und sich ungestört den tiefsinnigsten Betrachtungen hingeben. Mit den deutschen Malern, die in ansehnlicher Zahl die beiden elenden Herbergen des Städtchens bevölkerten, hatte ich jeden Verkehr von vornherein vermieden, und das Bedürfnis, dann und wann seine eigene Stimme zu hören, das auch den Einsiedler treibt, mit seinen Haustieren zu plaudern, befriedigte ich zur Genüge im eigenen Hause. Ich wohnte nämlich bei dem Apotheker des Ortes, der mit meinem sehr mangelhaften Italienisch die größte Nachsicht hatte. Er entschädigte sich freilich für seinen Aufwand an Geduld, indem er die meinige häufig missbrauchte. Denn bald nachdem die erste Fremdheit überwunden war, schüttete er ein reiches Füllhorn eigener Verse über mich aus und gestand mir, dass er trotz seiner 55 noch immer diese Kinderkrankheit nicht ganz loswerden könne. »Was wollt ihr?« sagte er. »Wenn ich abends so ans Fenster trete und der Mond kommt über die Felsen herauf und die Leuchtkäfer fliegen über mein Gärtchen, eine Bestie müsste ich sein, wenn ich nicht zu dichten anfinge.« Er war auch sonst durchaus keine Bestie. Der gute Signor Angelo, den seine Freunde, wegen einer natürlichen Tensur, eines Kranzes schwarzer Härchen, die auf dem spiegelblanken Kahlkopf stehen geblieben war, scherzweise Fra Angelico nannten. Aus seinem Geburtsort war er freilich nur zweimal in seinem Leben hinausgekommen, beide Male nur bis Rom. Aber Rom ist die Welt, pflegte er zu sagen. Wer Rom gesehen hat, hat alles gesehen. Und so sprach er denn auch über alles. Teils nach der sehr bunt zusammengewürfelten Kenntnis, die er einigen zufällig erwischten Büchern verdankte, teils mit der Kühnheit einer ungezügelten Dichterfantasie. Von den Honoratioren, die sich nach echt italienischem Brauch gegen Abend in seiner Apotheke zu versammeln pflegten, der Pfarrer, der Schulmeister, der Chirurg, der Steuereinnehmer und einige amtlose Benestanti, denen man die reiche Oliven- und Weinernte des letzten Jahres am Gesicht ansah. Von all diesen Biedermännern widersprach niemand dem Fra Angelico, zumal wenn er, ehe er eine längere Rede hielt, seine große silberne Brille am Rockärmel putzte und dann anfing: »Ecco, Signori mei, die Sache verhält sich so.« Bei alledem war er die beste, harmloseste Seele von der Welt und der liebenswürdigste Hauswirt, den man sich nur wünschen konnte, wenn man keine Wünsche hatte, die über ein hartes Bett und zwei wackelbeinige Rohrstühle hinausgingen. Mich liebte er, obwohl oder vielleicht, weil er keine Ahnung hatte, dass er einen Bruder in Apol beherbergte. Ich war so klug, für ihn nichts weiter als ein dankbares Publikum zu sein. Und erst beim 24. Sonett ihm sanft die Hand auf den Arm zu legen und zu sagen: »Bravo, Sor Angelo, aber ich fürchte, es wird des Guten zu viel. Eure Poesie, wisst ihr, ist stark und steigt zu Kopf. Morgen füllt ihr mir ein neues Fiasko aus eurem Hippokrene.« Worauf er jedes Mal mit der gutmütigsten Miene sein Heft zumachte und sagte: »Was hülfe es auch, wenn ich euch ein Jahr lang Nacht für Nacht in Schlaf läse? Ich würde doch nicht fertig. Hier, steckt noch ein Peru.« Und dabei schlug er sich gegen die blanke Stirn, seufzte, bot mir eine Prise an und wünschte mir eine gute Nacht. Die meisten dieser Gedichte waren natürlich verliebter Art, und wenn der kleine Mann sie mit funkelnden Augen und dem ganzen Pathos seiner Landsleute rezitierte, vergaß man leicht seine 55 Jahre. Dennoch lebte er als Junggeselle mit einer alten Magd und einem Burschen, der ihm bei seinen Salben und Tränkchen an die Hand ging, und es musste auffallen, dass er bei seiner Neigung zu allem Schönen und seiner Wohlhabenheit weder, wie ich hörte, jemals verheiratet gewesen war, noch jetzt, in der Nachblüte seiner Herbsttage, geneigt schien, das Versäumte nachzuholen. Als ich ihn eines Abends, da wir bei einem guten Landwein rauchend beisammen saßen, scherzhaft um die Ursache befragte, weshalb er es mit seinem mönchischen Spitznamen so ernst nehme und ob keines der schönen Mädchen, die täglich an seinem Laden vorbeigingen, sein Herz zu rühren vermöge, sah er plötzlich mit einem eigentümlichen Ausdruck vor sich hin und sagte: »Schöne Mädchen? Nun ja, sie mögen nicht so übel sein. Und auch der Ehestand mag besser sein als sein Ruf, aber ich bin zu alt für eine Junge und für eine Alte noch zu jung, will sagen, zu sehr Poet. Je älter der Vogel ist, desto ungerner lässt er sich rupfen. Und dann seht, Freundchen, ich hab einmal eine mächtig gern gehabt, die mich nicht gemocht hat, eine, sag ich euch, wie keine wiederkommt. Nun bin ich denn auch zu stolz, oder wie soll ich's nennen, so bloß Vorlieb zu nehmen, wenn mich eine geringere möchte, von denen eben 12 ein Dutzend machen. Lieber träume ich mir so in Versen ein Glück zusammen und fantasiere mir eine vollkommene Schönheit vor aus 100 Mangelhaften, wie der griechische Maler, Apollines hieß er ja wohl, der zu seiner Venus von dieser Nachbarin die Augen, von jener die Nase und so fort sich überall das Beste stückweis zusammensuchte. Die aber, die das alles vereinigte und so schön war, dass ihr es gar nicht glaubt, wenn ich's euch sage, die hat ihre Schönheit schwer bezahlen müssen. Und wenige wissen die Geschichte so genau wie ich, obwohl jeder von den älteren Leuten hier im Ort, den ihr nach der Erminia fragen mögt, mir bezeugen wird, dass sie ein Wunder der Welt war und dass in den 20 Jahren, die seitdem verflossen sind, nichts vorgefallen ist, was solches Aufsehen gemacht hätte wie ihr Schicksal und was damit zusammenhängt. Kommt, ich will's euch erzählen, da ihr ja ohnehin schon die Sonette an sie kennt. Ihr entsinnt euch die 75, die ich in dem blauen Umschlag verwahre, von denen ihr noch sagtet, sie seien wahrhaft petraresk. Die stammen alle aus der Zeit, wo die Wunde noch frisch war. Und wenn ich euch die Geschichte erzählt habe, könnt ihr sie noch einmal lesen. Ihr werdet sie dann erst ganz verstehen.« Er schneuzte mit einem Seufzer, der mir noch mehr drollig als tragisch klang, das Licht und legte sich dann in den Lehnstuhl hinter seinem Ladentisch zurück, wobei er die Augen halb zudrückte und die Hände in den Seitentaschen seines abgetragenen Paletots vergrub. Es mochte etwa 9 Uhr nachts sein. Der Platz vorm Hause war totenstill, nur den Brunnen hörte man plätschern und in der Kammer nebenan den Lehrbuben schnarchen. Da fing er nach einer langen Pause mit seinem gewöhnlichen Exordium an. »Ecco, amico mio, die Sache verhält sich so. Anfangs der 30er Jahre, ihr seid noch zu jung, um so weit zurückzudenken, da lebte diese Erminia hier im Ort, mit ihrer Mutter und Schwester, die nun auch lange tot und begraben sind. Wenn ihr zum Tore hinausgeht und steigt rechts die kleine Gasse hinauf nach den alten Trümmern oben auf dem Gipfel unseres Berges, da kommt ihr an ein kleines Haus, vielmehr eine Hütte, die jetzt ohne Dach ist, bis auf ein paar vermoderte Sparren und auch damals nicht viel besser gegen Regen und Sonnenschein verwahrt war, nur dass der große Feigenbaum, der jetzt verdorrt ist, seine breiten Äste mit dickem Laub darüber deckte, gerade zu der Zeit, wo man drinnen den Schatten am besten brauchen konnte. In diesem nackten Steinhaufen, der eher zu einer Höhle für wildes Tier getaugt hätte, wohnte die Erminia. Der Vater war seit Jahren tot, die Mutter verstand nicht zu hausen, so dass die Familie elend heruntergekommen war und froh sein musste, dass man ihr erlaubte, sich in dem Getrümmer einzunisten. Manche waren auch wohl da, die Witwe um ihres Mannes willen zu unterstützen, aber ihr wisst, wie es im Sprichwort heißt: Sacco rotto non tien miglio, pover uomo non va a consiglio. Es war alles umsonst. Die Mädchen, die sich so wacker hielten, mochten sich mit Spinnen und Borten wirken, die Finger zuarbeiten und die Nachbarn das ihre tun, wie sie nur konnten, die Alte vertrank alles. Und wenn sie nicht tobte und die Furie machte, lag sie am Herde und schlief und ließ ihre Töchter zusehen, wie sie zu einem Bissen für den Hunger und einem Fetzen für ihre Blöße kamen. Ich glaube, wenn der nächste Nachbar, der Feigenbaum, nicht so wacker seine Schuldigkeit getan hätte, die Erminia und ihre Schwester Maddalena wären beide Hungers gestorben, da sie zu stolz waren, zu betteln. Kleider konnte der Baum freilich nicht hergeben, da wir nicht mehr im Paradiese leben. Darum wunderte es jeden, die armen Dinger doch immer anständig zur Kirche gehen zu sehen, umso mehr, da man ihnen nichts nachsagen konnte. Die Jüngere freilich, die Maddalena, war gegen die Versuchungen des Bösen ziemlich geschützt, da sie hässlich war wie der Teufel. Ein kleines, wildes, klumpfüßiges Geschöpf mit langen Armen und kurzen Beinen, das im Gehen und Hocken einer Kröte glich und die Kinder auf der Straße fürchten machte, wenn sie unversehens vorbeikroch. Sie wusste es auch, wie wüst sie war, und hielt sich meist zu Hause, tat aber niemand was zuleide, wie man es nicht oft bei so verwahrlosten Kreaturen findet, die gemeiniglich neidisch und boshaft zu sein pflegen, um sich für ihr Missgeschick zu rächen. Vielmehr war es fast, als fände sie es ganz in Ordnung, dass ihre Mutter, nachdem sie ein so ausbündig schönes Kind wie die Erminia in die Welt gesetzt, nun für das zweite nichts mehr als den Abhub der Natur übrig gehabt hatte. Statt die ältere Schwester scheel anzusehen und ihr Gift ins Glas zu brauen, vergötterte sie sie förmlich. Dass keiner von den jungen Burschen verliebter in die Erminia sein konnte als der arme Tropf, die Maddalena. Freilich war sie auch danach, dass sie lieben musste, wer sie ansah. Ihr habt in Rom die Bildsäulen gesehen, Musen und Venusse und Minerven. Keine kleinen Meisterstücke, und wie die Welt nichts Ähnliches von Kunstwerken hat. Und doch, unter uns gesagt, Pfuschereien gegen das, was hier die Natur geschaffen hatte. Seht, Bester, und damit sprang der kleine Mann auf, streckte sich in die Höhe, so groß war sie, etwa einen Kopf größer als ich und dabei so schön gebaut und der kleine Kopf so schlank auf der prachtvollen Büste, dass ihre Größe niemand auffiel. Und nun das Gesicht, wie mit dem Meißel gemacht, die Augen groß und schön geschweift, mit einem Blick, zugleich trotzig und sanft, ein Mund rot wie Erdbeeren oder wie eine eben aufgebrochene weiße Feige, und über der Stirn die dicken blauschwarzen Ringelhaare, die sie hinten in einem schweren Nest von Zöpfen zusammensteckte, dass ein solcher Nacken dazu gehörte, eine solche Last zu tragen. Und dann, wie sie ging und sich regte und die Arme hob, einen Korb zu stützen, den sie auf dem Kopfe trug, und die langen Finger wie gedrechselt und die kleinen Füße in ihren groben Schuhen. Amico mio, wenn ich noch kein Poet gewesen wäre, das Mädchen hätte mich dazu gemacht. Die anderen, die kein Dichterblut in den Adern hatten, machte sie wenigstens toll, was schon der halbe Weg zum Tempel des Apoll ist. Da war kein junger Laffe im Ort, der sich nicht die linke Hand hätte abhauen lassen, wenn er ihren Ring an der rechten hätte tragen dürfen. Sie aber erhörte keinen. Und das war umso auffallender, da sie in solcher Armut lebte und Anträge bekam, von denen der Geringste sie samt Mutter und Schwester hätte aus aller Not reißen können. Von mir will ich nicht reden. So rasend verliebt war ich, so hatte ich doch noch Verstand genug einzusehen, dass ich sie nicht wert war. Und nachdem ich den Kummer über meinen Korb notdürftig überwunden hatte, sagte ich's ihr einmal, dass ich darum doch allzeit ihr Freund bleiben würde, und sie gab mir die Hand und dankte mit einem Lächeln: »Herr, dass ich in demselben Augenblick wieder verrückter wurde als je. Aber da war noch ein anderer, von dem jeder meinte, der werde uns alle ausstechen. Und wenn wir es ihm auch nicht gönnten, hätten wir es ihr doch nicht verdenken können. Das war der Sohn des Wirts von der Croce d'Oro, ein schöner und steinreicher Mensch, erst 22 Jahre alt, ein paar Zoll größer als die Erminia, und man nannte ihn Barbarossa oder schlechtweg Il Rosso, weil er zu seinem krausen blonden Haar einen schönen roten Bart hatte. Eigentlich aber hieß er Domenico Serone. Der machte nun der Erminia den Hof, dass man von nichts anderem sprach, und gebärdete sich wie ein Verzweifelter, wenn sie ihn so ruhig abfertigte wie uns andere, ohne ihn doch geflissentlich mit Hochmut zu kränken. Nur gab sie ihm zu verstehen, dass er sich seine Mühe sparen könne, da sie ihn nicht zum Mann haben wolle, denn ein braves Kind, wie sie war, wollte sie keine falschen Hoffnungen erwecken. Viele glaubten, die Einheimischen seien ihr überhaupt nicht vornehm genug, es müsse ein Fremder sein, ein Milordo oder ein Russe, und der Sinn stehe ihr auf ferne Länder und fabelhafte Abenteuer. Aber nein, Herr, auch das war fehlgeschossen. Ich habe selbst einen reichen englischen Grafen oder Marchese oder was er war gekannt, der hat mir erzählt, dass er ihr ein paar tausend Pfund nur so in die Schürze geworfen und auf seinen Knien gebeten habe, sie möchte ihn nach England begleiten. Sie aber habe das Gold auf den Boden geschüttelt wie dürres Laub und ihm gedroht, wenn er noch einmal ein Wort an sie richte, werde sie ihm gerade ins Gesicht schlagen und sollte es auf offene Markte sein. Und so erschöpfte man sich in Vermutungen, was wohl der Grund sein möchte und ob sie etwa ein Gelübde getan, als Jungfrau zu sterben. Und ich selbst fasste mir einmal ein Herz, sie, freundschaftlich, wie ich mit ihr stand, zu befragen, ob sie überhaupt die Männer hasse. »Nein«, sagte sie ruhig, »aber ich habe noch keinen gefunden, den ich hätte lieben können.« So ging das ein paar Jahre. Sie immer mit dem gleichen gelassenen Gesicht, der Rotbart mit immer finstererer Miene, und man sah ordentlich, wie ihn die innere Flamme abzehrte, dass der schöne Junge nur noch wie ein Gespenst herumschlich. Da kam eines Tages ein Fremder hierher, ein schwedischer Kapitän, der seinen Abschied genommen hatte, weil sie ihn beim Avancement unbillig zurückgesetzt hatten, und seitdem, da er Vermögen genug hatte, war er herumgereist, zu Lande und zur See, hatte ebensowohl Tiger und Elefanten gejagt, wie Krokodile und Seeschlangen, und brachte ein halb Dutzend der schönsten Jagdgewehre mit und seinen großen Neufundländer, der ihm mehr als einmal das Leben gerettet hatte. Wenn mir recht ist, hieß er Sture oder so dergleichen. Ich selbst nannte ihn Sor Gustavo und die Leute im Ort schlechtweg den Kapitän. Der quartierte sich, weil ihm mein Gärtchen gefiel, bei mir ein, gerade in dem Zimmer, das ihr jetzt bewohnt, und wir waren bald so vertraut wie Brot und Käse miteinander. Viele Worte machte er nicht, und auch von meinen Versen wollte er nichts wissen, denn er liebte nur einen Poeten, den Lord Byron, dessen Abenteuer er sich zum Muster genommen hatte. Nun, er konnte es auch darauf wagen. Courage hatte er, wie der Leibhaftige, Geld mehr, als er verbrauchen konnte, und die Weiber liefen ihm überall nach, da er von Figur ausnehmend stattlich war und dabei eine gutmütige Miene hatte, dass jede glaubte, an diesem Herkules könne sie unschwer zu Omphale werden. In Rom hatte er allerlei angebändelt, wovon dieser und jener wissen wollte. Er selbst sprach nie von seinen Liebesaffären und schien auch hier im Ort gar nicht darauf zu achten, ob noch ein anderes Geschlecht auf der Welt sei als Mannsbilder. Mit denen ging er fleißig um, saß, wenn er nicht mit der Doppelbüchse durch die Schluchten strich, halbe Tage lang im Café, spielte Billard wie ein Tausendsasser und ließ, wenn er allen das Geld abgenommen, eine Barrie vom besten Wein kommen, wo ein jeder mittrinken musste. So sang denn auch alles wie aus einem Munde sein Lob, und man freute sich, dass dieser weitgereiste Herr gleichwohl an unserem geringen Ort einen Narren gefressen zu haben schien, da er sogar davon sprach, er wolle sich hier eine Vigne kaufen und jedes Jahr wenigstens ein paar Monate unter uns zubringen. Nur der Domenico Serone wich unserem Kapitän beharrlich aus, stand auf, sobald er ihn ins Café treten sah, und ging auf der Straße an ihm vorbei, wie der Dieb am Galgen. Niemand wunderte sich darüber, denn dass er von dem Fremden ausgestochen wurde, da er sonst überall der Matador gewesen war, musste ihn wurmen. Dass es wegen der Erminia sein könnte, fiel mir nicht ein. Ich war dabei gewesen, als der Signor Gustavo das erste Mal dem schönen Geschöpf begegnete. »Seht da mal hin, amico mio«, hatte ich gesagt, »so etwas ist euch doch in beiden Indien, der Türkei und Golconda nicht begegnet, wenn ihr ehrlich sein wollt.« Er aber, nur so mit einer halben Wendung und ohne eine Miene zu verziehen, sagte er und biss dabei auf seinen blonden Schnurrbart, dass die Haare zwischen den Zähnen knirschten. »Nicht übel, Sir Angelo, nicht übel, in der Tat.« »Poffereggio«, sagte ich bei mir selbst, »das ist der erste Mensch, der ohne zu blinzeln in die Sonne sehen kann.« Ich dachte, ich wollte die Erminia in ein Gespräch verwickeln, dass er sie mit mehr Muße betrachten und sich zur Strafe für sein fischblütiges »nicht übel«, »nicht schlecht« verbrennen möchte. Sie aber, so unverlegen sie sonst jedem begegnete, wurde seltsam rot und verdoppelte ihren Schritt, dass ich gleich dachte, »Holla! Am Ende hat ihr Stündlein geschlagen«, sagte aber kein Wort und verlor die Begegnung hernach wieder aus den Gedanken. Aber etwa eine Woche darauf, da stand ich so gegen die Dämmerung in der Tür meines Ladens, einen Brief lesend, den ich eben bekommen hatte, worin mir ein Freund in Rom schrieb, er habe meine Sonette in der Poetengesellschaft der Arkadia vorgelesen und ich sei unter großem Beifall zum Ehrenmitgliede gewählt worden. Davon war ich so überrascht und erfreut, dass ich eine Weile nicht merkte, was um mich her vorging, bis ich auf einmal die Stimme des Rotbarts hörte, so laut und drohend, dass sie mich aus all meinen Gedanken herausriss. Wie ich aufblickte, sah ich ihn drüben, 10 Schritte vor meinem Haus, an dem Brunnen stehen, bleich wie ein Toter, und gar nicht mehr der schmucke Bursche von früher. Und nicht weit von ihm, den Wasserkrug, den sie hatte füllen wollen, auf den Brunnenrand gestellt und den linken Arm in die Seite gestemmt, stand die Erminia. Sonst war zufällig niemand in der Nähe, und es wunderte mich, was die beiden hatten, da sie sich schon seit Monaten ausgewichen waren. Aber der Rote ließ mich nicht lange im Ungewissen. »Höre, Erminia«, sagte er mit einer Stimme, als lese er einer Verurteilten ihr Todesurteil auf dem Richtplatz zu, »dass alles Volk es hören möchte. Es ist gut, dass ich dich treffe. Zwar haben wir nichts mehr miteinander zu schaffen, aber weil ich dich einmal geliebt habe, wenn du mir auch meine Liebe vor die Füße geworfen hast, wollte ich dich doch warnen. Nimm dich in Acht, Erminia, und bedenke, was du tust. Ich weiß einen, der hat dir den Tod geschworen, wenn je ein Fremder davonträgt, was du einem Einheimischen nicht hast gönnen wollen. Und wenn wir nicht gut genug sind, dich zu einem ehrlichen Weibe zu machen, einer verlorenen Dirne aus der Welt zu helfen, sind wir Manns genug. Und das sage nur auch deinem Signore, dass er sich hüten soll vor Unglück. Denn die Kugeln, die man bei uns gießt, treffen so gut wie die aus schwedischem Blei. Und damit Gott befohlen, Erminia. Weiter hätte ich dir nichts zu sagen.« Er drückte den Hut aufs Ohr, warf ihr noch einen Blick zu und ging rasch seiner Wege. Das Mädchen sagte kein Wort, und auch mich hatte die heftige Rede so verdutzt gemacht, dass ich erst zu Worte kam, als sie schon den Krug wieder auf dem Kopf gehoben hatte und sich anschickte, ihn fortzutragen. »Erminia«, sagte ich und trat dicht an sie heran, »was hat er gewollt? Was meinte er mit dem Fremden?«
»Er ist ein Narr«,
sagte sie, ohne mich anzusehen, ward aber blutrot, und ich darauf, »ich hoffe, er ist«, sagte ich, »denn wenn Sinn in seinen Reden wäre, solltest du mich dauern, Erminia.«
»Ich brauche kein Mitleid von keinem Menschen«, versetzte sie kurz, und dann ging sie, ohne Gutnacht.
Und aus ihrer trotzigen Art merkte ich erst, dass sie sich schuldig wusste. Und weil ich es gut mit ihr meinte, eilte ich ihr noch ein paar Schritte nach und sagte, so neben ihr hergehend, »du kennst mich als deinen Freund«, sagte ich. »Wenn du dem Domenico nicht glauben willst, glaube mir, Erminia. Es wird dein Unglück, falls du dich etwa mit dem Kapitän einlässt. Ein Galantuomo ist er, aber er heiratet dich doch nicht. Er kann es nicht, Erminia, weil er ein Lutheraner ist. Und er wird es auch nicht wollen. Also, wenn auch der Rote sein Wort nicht wahr macht, Gutes kann doch aus dem Handel nicht werden«, sagte ich, und so dergleichen mehr, was mir meine Freundschaft für das Mädchen eingab. Sie aber ging strack und still vor sich hin und ließ mich reden.
ohne nur einmal die Augen aufzuschlagen. Da verließ ich sie endlich mit geringer Hoffnung, dass ich Eindruck auf ihren Verstand gemacht hätte. Der große Hund kam mir vor meiner Tür entgegen, so war also sein Herr eben von der Jagd nach Hause gekommen. Ich stieg sogleich zu ihm hinauf, fand ihn, seine englische Büchse in der Hand, an der er das Schloss auseinandergenommen hatte, um es zu reinigen, und ein paar geschossene Vögel lagen auf dem Tisch. »Ihr habt was versäumt, Sor Gustavo«, sagte ich. »Auf dem Markt hier sind eure Heimlichkeiten verhandelt worden, so laut, dass alle Gevatterinnen im Ort jetzt darum wissen.« Und nun sagte ich's ihm von der Drohung des Roten und setzte hinzu, dass er die Leute hier nicht kenne, wenn er glaube, es sei gespaßt. Und dafern er wirklich mit der Erminia sein Meisterstück gemacht und dieses spröde Herz erobert habe, solle er ihret und seinetwegen auf der Hut sein, am besten alles abbrechen und sich, so gut es gehen wolle, aus dem Handel ziehen. Und weil ich einmal im Zuge war, konnte ich mich nicht enthalten, die Partie des Domenico zu nehmen und ihm zu erklären, dass auch zwischen uns beiden die Freundschaft aus sei, wenn er das Mädchen unglücklich mache. Es seien genug andere da, an denen nichts verloren wäre. Aber die Perle der ganzen Sabina in den Schmutz treten zu sehen, das würde ich nicht ertragen, und sagt's ihm hiermit ins Gesicht. Wenn ich merkte, dass er der Erminia nachginge, könnte ich sein Wirt nicht länger sein. Und er möge sich nach einer anderen Herberge umsehen. Auf all das erwiderte er nicht mehr, als schon die Erminia gesagt hatte. »Ihr seid nicht klug, Fra Angelico«, und fuhr dabei fort, die kleinen Schrauben und Stifte an seinem Gewehr zu putzen und den blauen Rauch seiner Zigarre durch den blonden Schnurrbart qualmen zu lassen. Ich verließ ihn endlich, mehr noch über seine tückische Kaltblütigkeit als über die Sache selbst erbost, und sah ihn vor dem andern Mittag nicht wieder. Da kam er in mein Zimmer, einen Brief in der Hand, der, wie er sagte, seine schleunige Abreise nötig mache. Ich möchte ihm, da die Post heute nicht mehr ginge, mein Wägelchen leihen. Nichts tat ich lieber als das, ließ mir auch nicht merken, dass ich an den Brief nicht sonderlich glaubte, sondern bildete mir vielmehr was darauf ein, dass ich durch meine Beredsamkeit ihn dahin gebracht hätte, uns zu verlassen und die unselige Liebesgeschichte noch bei Zeiten abzuschneiden. Also gab ich ihm meinen Burschen mit, da ich selbst keine Zeit hatte, ihn nach Rom zu kutschieren, und wir schieden als die besten Freunde. Er wolle nach Griechenland, sagte er, das Grab Lord Byrons zu besuchen und versprach, noch beim Einsteigen mir einmal zu schreiben. Der Spitzbube! Er dachte so wenig an Griechenland wie ich an eine Reise nach dem Mond. Aber was wollt ihr? Der Zauber war mächtig über ihm und hielt ihn wie mit 100 Maschen im Netz des Bösen verstrickt, dass er mir, seinem besten Freunde, eine so verdammte Lüge ins Gesicht sagen konnte. Den Abend ging ich zu Bette mit dem Bewusstsein, meine Pflicht getan und ein paar Menschenleben gerettet zu haben, und dichtete sogar eine Canzone darauf, die, was das Poetische betrifft, nicht das Schlechteste ist, was ich gemacht habe, sonst aber ein rechter Beweis, dass Poeten keine Propheten sind. Denn denkt euch, am folgenden Nachmittag kommt mein Bursch mit dem Wagen von Rom zurück, und das Erste, was er mir sagt, als er das Pferd in den Stall gebracht und ihm sein Futter gegeben hatte, war die Frage, ob Signor Gustavo mir davon gesagt habe, dass noch ein Fremder mitfahren werde. Der sei erst 2 Stunden abwärts vom Ort, da, wo die Steineichen neben dem alten Grabmal stehen, aus dem Schatten hervorgetreten, habe mit der Hand gewinkt und sei dann, mit abgewandtem Gesicht, so rasch in den Wagen gestiegen, dass er, der Carlino nämlich, die Züge nicht genau habe sehen können. Aber trotz der Eile und den Mannskleidern, die übrigens aus der Garderobe des Signor Gustavo zu stammen schienen, wollte er darauf schwören, der Fremde sei niemand anders gewesen als die Erminia. Ich will euch nicht damit aufhalten, wie mir bei dieser Entdeckung zumute war. Ich band dem Jungen auf die Seele, reinen Mund zu halten. Aber was konnte das helfen? Schon am anderen Tag kam kein altes Weib in meine Apotheke für einen halben Bajocco was zu kaufen, ohne mir zu erzählen, die Erminia sei mit dem Herrn Capitano davongegangen nach Rom und habe ihrer Mutter eine Botschaft geschickt, sie werde nie wiederkommen, aber doch nie vergessen, dass sie ihre Tochter sei, und der Schwester, der Maddalena, die sie schon vorher ins Vertrauen gezogen, habe sie all ihre Kleider und Sachen hinterlassen und einen Beutel mit Geld wahrscheinlich vom Capitano, dass sie es der Mutter an nichts sollte fehlen lassen. Dass diese Nachricht auf die jungen Leute im Städtchen wirkte wie Baldrian-Tee auf die Katzen, könnt ihr euch vorstellen, Bester. Wären noch die Zeiten der alten Griechen und Trojaner gewesen, der Domenico hätte leicht ein ganzes Heer zusammengebracht, die entflohene Helena wiederzuholen. Aber so viel auch geredet und geschrien, getobt und geflucht wurde, es geschah nichts. Und bald schien es, als schämten sich die Maulhelden, den Namen des Mädchens überhaupt nur noch auszusprechen, das sie alle abgewiesen hatte, um mit einem Ketzer und Barbaren durchzubrennen. Nur zweie konnten sie nicht vergessen, die von Anfang an am stillsten gewesen waren. Der eine war ich selbst, der ich vergebens bei der Muse Trost suchte, der andere war Domenico der Rote, dem ein Menschenkenner es leicht an den Augen ansah, dass er über desperaten Dingen brütete. Und richtig. Noch keine 4 Wochen waren seit der Flucht des Mädchens vergangen, da wurden all meine Befürchtungen wahr. Ich weiß den Tag noch, als wäre es gestern gewesen. Ein Donnerstag war es. Eine Hitze, dass die Fliegen an der Wand wahnsinnig wurden und über die Mittagsstunden keine Christenseele sich aus dem Hause wagte. Ich hatte die Ladentür und alle Jalousien dicht verschlossen und lag hier in diesem Sessel, wo ich jetzt liege, zwischen Schlafen und Wachen. Nichts war zu hören als draußen auf dem Platz das schläfrige Rieseln des Brunnens und das Rascheln der Kräuter auf dem Tisch, über die mein zahmer Kanarienvogel hin und wieder hüpfte. Da ist mir's plötzlich, als klopfte jemand draußen an der Ladentür, und ich hörte meinen Namen rufen, und ärgerlich über die Störung stehe ich auf, reibe nur den Schlaf aus den Augen und will sehen, was es gibt, ob einer plötzlich krank geworden sei. Zum zweiten Mal klopft es, jetzt stärker und wie in großer Hast und Angst, und schon habe ich die Hand am Türgriff, da ertönt ein entsetzlicher Schrei. »Jesus, Maria, erbarme dich meiner!« Ich reiße die Tür auf, und vor der Schwelle sehe ich ein Weib zusammensinken, dem oben aus der Brust ein Blutstrom hervorbricht, dass ich, wie ich mich bücke, die Sinkende zu umfassen, über und über davon rot werde. 3 Schritte davon aber mit einem Gesicht wie Asche stand der Domenico, die Augen weit aufgerissen, als hätte ihn die Untat mit entseelt. »Domenico«, schrie ich, »was hast du getan? Verflucht sei deine Hand, die diesen Greuel verübt hat!« »Amen«, sagte er, »es war ihr geschworen. Nun kommt er daran.« Und damit wandte er sich, da eben einige entsetzte Gesichter an den Fenstern erschienen, und ging langsam über den sonnenhellen Platz nach dem Tore, durch das er wie eine Erscheinung verschwand. Indessen hielt ich die Röchelnde in meinen Armen, im ersten Augenblick selbst fast ohnmächtig vor Jammer und Schrecken. Ich rief nach meiner Magd, die Nachbarn stürzten herbei. Wir trugen sie ins Haus und legten sie auf ein Bett. Aber ich sah wohl, dass keine Hilfe mehr war, und schickte den Burschen eilig fort, den Pfarrer zu holen. Kaum hoffte ich, dass sie noch so lange leben würde, und fragte, dicht über sie hingebeugt, ob sie mir noch was aufzutragen hätte. Sie nahm ihren letzten Atem zusammen, mich zu fragen, wie es um ihre Mutter stehe. »Nicht anders als vor 4 Wochen«, erwiderte ich. Da seufzte sie tief aus ihrer sterbenden Brust und hauchte, »so hat er mich betrogen.« »Wer?« sagte ich. Sie tastete mit der Hand nach ihrem Mieder und holte einen Brief hervor, darin stand, »wenn sie ihre Mutter noch am Leben finden wolle, möge sie ohne Aufschub kommen, es gehe mit ihr zu Ende.« Unterzeichnet war der Name des Pfarrers, aber nicht seine Handschrift. Den Brief, so entnahm ich aus ihren mühsam geflüsterten Worten, hätte ihr gestern Abend ein Bursche von hier heimlich zugesteckt. Wie er ihre Wohnung in Rom ausgekundschaftet hatte, war ihr selbst ein Rätsel, da sie ganz verborgen gelebt hatte, auch nicht in demselben Hause mit ihrem Geliebten. Der sei am Abend zu ihr gekommen und habe ihr, da sie ihm den Brief gezeigt, verboten, nach Hause zu reisen, es sei am Ende nur eine List, sie ins Verderben zu locken, und sie selbst habe es endlich geglaubt und versprochen, nicht zu gehen. Als sie aber am Morgen wieder allein gewesen, sei die Angst über sie gekommen, es könne doch am Ende wahr sein, und dann sterbe die Mutter und verwünsche ihr eigen Kind auf ihrem Todbette. Also habe sie einen Wagen genommen und das Doppelte geboten, wenn der Mann sie in der Hälfte der Zeit herbrächte. Am Fuß des Berges aber sei sie ausgestiegen, um allein und hoffentlich unentdeckt ins Haus ihrer Mutter zu kommen. Und draußen schon. Bei den ersten Häusern sei es ihr gewesen, als folge ihr jemand. Und um Schutz zu suchen, habe sie, mehr laufend als gehend, mein Haus aufgesucht, als plötzlich der Domenico hinter ihr gestanden und sie angerufen habe. »Erminia«, habe er gesagt, »sieht man dich auch einmal wieder?« Und dabei habe er nicht den Mut gehabt, sie anzusehen. »Nun, das ist gut. Es war Zeit, dass du zur Vernunft kamst.« »Was geht meine Vernunft dich an?« habe sie geantwortet. »Du hast kein Recht auf mich.« »Weder im Guten noch im Bösen.« habe er gesagt und sei ihr immer dicht zur Seite geblieben. »Es ist nur, dass die Schande nicht auf unserer Stadt bleibt, als hätte sie keine jungen Männer aufzuweisen, die solch ein Kleinod wert wären. Hoffentlich bist du jetzt klar darüber, dass dein Fremder auch nur so ein Prahlhans ist wie alle und dass du klüger daran tust, im Lande zu bleiben. Und sie? Was ich von ihm denke, das ist meine Sache. Was gehst du mir immer nach? Was ich von dir denke, weißt du längst.« Und dann habe er sie am Arm gefasst und mit heiserer Stimme gesagt, »Ich warne dich zum letzten Mal, Erminia, lass ab von ihm, oder ihr beide, du und er, werdet es büßen. Dass du ihn liebst, kann ich nicht hindern, aber dass er dich unglücklich macht und ehrlos, das, so wahr mir Gott helfe, das will ich hindern, und zwar ohne langen Aufschub. Hast du mich verstanden?« Da sei sie stehen geblieben, habe ihn fest angesehen und gesagt, »Du hast den Brief geschrieben, kein anderer.« Und er, ohne darauf zu antworten, »Willst du von ihm lassen und hierbleiben?« Und als sie nur stumm und heftig den Kopf geschüttelt, habe er wieder gefragt, noch zwei, dreimal, immer dasselbe, »Willst du von ihm lassen, Erminia, und hierbleiben?« Und als sie getan, als rede gar niemand mit ihr und nur ihre Schritte beschleunigt habe, in immer größerer Angst, er möchte auf dem einsamen Platz etwas Furchtbares tun, da habe sie plötzlich wieder seine Hand wie eine eiserne Zange am Arm gefühlt und nur noch die Worte gehört, »So fahre in die Hölle, samt deinem Lutheraner!« Und in demselben Augenblick sei sie zu Tode getroffen in die Knie gesunken, gerade vor meiner Tür.